All plots move deathward. This is the nature of plots. Political plots, terrorist plots.
Ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast mit Giancarlo M. Sandoval.
Hola.
Und Noah Baumbachs White Noise. Das ist der Netflix-Film, der zur Jahreswende kam, den ihr wahrscheinlich alle nicht geschaut habt, weil ihr noch über Glass Onion getwittert habt. Ich bin Christian Eichler. Hi. Giancarlo, wenn du einen Forschungsbereich gründen könntest, so wie Elvis Studies oder Hitler Studies, Welcher wäre es?
Oh, ich bin schon Teil einer komischen Forschungsunterteilung, das heißt Maker Studies. Wir forschen zu der Subkultur, die eigentlich Teil der Hackerkultur ist. Und das ist die Maker-Kultur. So Menschen, die sowas wie Roboter, 3D-Printen und andere Sachen machen.
Gibt's einen Star oder so, also so wie Elvis oder in dem Film Hitler, bei dem oder bei der du sagen würdest, dazu müsste es eigentlich mal so ein Forschungsgebiet geben?
Ja, vielleicht Andy Warhol, aber das ist ein bisschen Klischee. Til Schweiger-Studies? Ja, vielleicht zu Deutsch. Also ich weiß nicht.
Aber da könnte man wahrscheinlich noch mit punkten,
ja. Das Ding ist, das ist ja, dass in Kulturwissenschaft kann man eigentlich alles gründen. Kürzlich hatte ich eine Einladung für ein Buch zum Fast and Furious. Die Fast and Furious Anthology. Also Theorie, Popkulturtheorie mit Deleuze und ganz viele andere TheoretikerInnen um die Arbeit, um die sehr seriöse Arbeit von Fast and Furious zu besprechen. Also Thema Vin Diesel, Sexualität, Maskulinität, was geht da ab mit der Ironie und so weiter und so fort. Das eigentlich kann auch schon parodiert werden. Und es kann natürlich doof klingen, aber es gibt viele Menschen, die ganz tolle Arbeit
dazu machen. Ja, das kommt dann, glaube ich, auch echt immer einfach auf den Inhalt an. Also manchmal habe ich auch schon vor manchen Folgen mir nochmal so Sammelbände zur Psychoanalyse von den Film, weiß ich nicht, von Sofia Coppola oder so gelesen, und manche Beiträge waren so richtig gut und bei anderen dachte man sich so, okay, gut, das hätte ich vielleicht auch so aus dem Ärmel schütteln können. Also ich glaube auch, es ist ein Unterschied, was draufsteht und was dann drin ist. Bei mir war es wahrscheinlich Elliot Smith Studies, glaube ich, oder vielleicht Ursula K. Le Guin, aber da gibt es bestimmt schon Forschende dazu, aber bei der fuchse ich mich gerade so ein bisschen durchs Werk. Was machst du, wenn du nicht neue Studiengänge hier mit mir entwickelst, Giancarlo? Du schreibst unter anderem für die Filmlöwe, ne?
Ja, ich schreibe für die Filmlöwe. Ich schreibe auf Letterboxd und nicht für Letterboxd, obwohl das manchmal meine Arbeit ist. Und ich arbeite hauptsächlich auf einer Technologiefirma, aber das ist langweilig auf einem Podcast zu besprechen. Und ja, das war es, glaube ich. Und ja, mache ich meinen Doktor nebenbei, sozusagen.
Haben wir schon fast so viele Themen hier angesprochen, wie in White Noise vorkommen. Das ist der neue Film von Noah Baumbach. Noah Baumbach kennen wir ja schon, auch ist, glaube ich, schon in einigen Podcasts von mir aufgetaucht. Marriage Story, sein letzter Film, sonst natürlich viele so Großstadtgeschichten übers Älterwerden vergleichen. Er hat oft so Ensemble-Filme mit Figuren, die sich gegenseitig ins Wort fallen, so ein bisschen als Woody Allen-Erbe. Ob man dieses Erbe haben will oder nicht, ist die andere Frage. Wird da so ein bisschen natürlich auch gesehen. Es geht oft auch so um alternde Akademiker, die so ein bisschen was von ihrem Glanz verlieren, würde ich sagen. Sein großer, so richtig großer wahrscheinlich Durchbruch war Frances Ha mit Greta Gerwig, mit der ist er ja auch zusammen. Die arbeiten ja auch zusammen. Mittlerweile hat man das Gefühl, sie überflügelt ihn so ein bisschen, ne? Also der Barbie-Film kommt ja dann in diesem Jahr, da haben sie, glaube ich, zusammen aber das Drehbuch geschrieben. Der wird wahrscheinlich ja alles wegknallen. Und jetzt, also ich muss sagen, das würde ich dich erstmal fragen wollen. Wie stehst du so zu Noah Baumbach? Weil ich habe einerseits das Gefühl, dass wir ganz viele seiner Filme einfach schon wieder vergessen haben, dass es die überhaupt gibt. Also Mistress America oder While We're Young oder selbst auch The Meyerowitz Stories, der ja vor Marriage Story so sein großer Netflix-Film war. Aber ich bin so ein bisschen Fanboy, muss ich sagen. Also ich freue mich eigentlich immer, ihn zu sehen. Ich finde, die Filme sind eigentlich immer besser, als sie so von außen den Anschein haben. Ich finde das immer ganz intelligente Abhandlungen meistens über so bestimmte soziale Schichten und gerade vor allem auch über Intellektuelle. Es sind auch oft ja Filme über Intellektuelle, die dann irgendwie besonders schlau wirken wollen und es dann oft nicht so richtig sind. Und ich habe eigentlich immer einen großen Spaß so an seinen Filmen, aber nicht alles gesehen. Also Madagaskar 3 zum Beispiel kenne ich nicht. Wie ist das bei dir und seinen Filmen?
Ich würde nicht sagen Fan, aber der ist einer der frühesten FilmemacherInnen, den ich gefolgt habe, als ich in Peru lebte. Und den habe ich kennengelernt, weil irgendwann wurde mir gesagt, dass er ganz ähnliche Filme wie Viv Stillman machte. Viv Stillman ist auch ein beliebter Regisseur, der ja zumindest drei von vier oder fünf Filme hat, wo es um eine bestimmte Gruppe von privilegierten Menschen geht. So zum Beispiel reiche Menschen in New York oder Menschen, die sich leisten, in Barcelona zu leben und so. Und der Stil ist eigentlich speziell. Es ist sehr literarisch. Man hört viele Witze. Es geht um Menschen, die ganz viele Bücher gelesen haben und darüber sprechen können. Und der hat mich mit Squid and the Whale umgehauen, glaube ich. Also das war der erste Film von ihm, den ich gesehen habe. Und da hat er bestimmte und also hervorragende Momente, wo zum Beispiel Jesse Eisenberg, der als ein Kind von Jeff Bridges, glaube ich, spielt, der benutzt einen Pink Floyd Song und sagt, dass er das komponiert hat. Und da hat er ein ganz tolles Tribut auf Breathless von Jean-Luc Godard. Und ich glaube, diese Mischung aus Intellektualität und Interesse an dieser bürgerlichen Familie hat mich interessiert und es war so gut, dass ich Margot at the Wedding, das Film mit Nicole Kidman, der er auch gemacht hat, gesehen habe und dann letztlich Greenberg, Frances Ha natürlich und so weiter und so fort. Aber ja, ich finde seine Arbeit ganz interessant, weil er hat schon gewisse, also das ist ein böses Wort, aber cinephile Credentials. So, Frances Ha hat Tribute, hat Hommage an Mauvais Sang
Leos
von
Carax.
Leos Carax. Einige Tribute an Godard, der interessiert sich auch für Brian De Palma und so weiter. Und seit seiner Kollaboration mit Greta Gerwig ist er, glaube ich, interessanter geworden, irgendwie menschlicher.
Auch wenn er ja und Greta Gerwig sehr viel schreiben und er natürlich auch hier das Drehbuch geschrieben hat, hat er sich diese Geschichte um White Noise nicht ausgedacht, denn das ist ja eigentlich ein Roman von Don DeLillo aus dem Jahr 1985, gilt so als eines der großen Werke der Postmoderne. Man muss aber sagen, der postmodernen Literatur, ne? Also postmodern ist ja eh so ein Begriff, den man irgendwie auf 100.000 verschiedene Arten lesen kann. Und hier geht es natürlich erstmal um die postmoderne Literatur, die nicht dasselbe ist wie die philosophische Postmoderne, die nicht dasselbe ist wie die vielleicht so historische Epoche der Postmoderne, aber auf jeden Fall ein Buch, das lange als unverfilmbar galt. Das haben wir auch oft gehört im Zusammenhang mit diesem Buch und jetzt auch mit diesem Film. Und er hat es eben gemacht und den verfilmt. Wir haben hier bei Katz schon mal von diesem Film gehört, von Yannick, als er in Venedig war, denn dieser Film hat die Filmfestspiele von Venedig eröffnet im letzten Jahr. Es geht hier um Jack Gladney, wird gespielt von Adam Driver, kennen wir auch schon von ne, aus früheren Noah Baumbach-Filmen, also eine Kooperation, die sich auch weiter fortführt. Und der ist ein Professor für Hitler-Studies am College on the Hill in so einem ja, US-amerikanischen kleineren Ort. Und diesen Bereich, also dieser Hitler-Studies, hat er quasi selber erfunden und ist da so eine richtige Koryphäe auch und gibt irgendwie auch tolle Vorlesungen und bald wird es eine große Tagung geben und er ist damit eigentlich recht erfolgreich, auch wenn er innen drin weiß, dass er eventuell so ein bisschen eine Fraud ist und was im Buch, finde ich, auch irgendwie total gut rüberkommt, irgendwann durch diese inneren Monologe ist halt, der kann gar kein Deutsch. Also wer bei ihm lernen möchte und an seinen Lehrstuhl quasi kommt, der muss so Grundkenntnisse in Deutsch haben. Er selber kann das aber eigentlich gar nicht, ne? Und hat sich da so ein bisschen spezialisiert. Dann gibt es noch einen anderen Professor bei ihm da mit an der Uni, der das Gleiche eigentlich für Elvis machen möchte. Also wir sehen schon diese Popkultur oder diese großen auch historischen Figuren kriegen mittlerweile ihre eigenen Studiengänge. Und er lebt in so einer großen Patchwork-Familie, sicherlich auch großes Thema der 80er, haben wir auch hier in den letzten Cuts-Folgen immer mal wieder drüber gesprochen. Zusammen mit Babette, seine vierte oder fünfte Frau ist es, glaube ich, haben ganz viele verschiedene Kinder aus unterschiedlichen Ehen und die wird hier eben gespielt von Greta Gerwig und die leben dieses Leben halt des Konsums von Academia und dieser Vorstadtfamilie, sind die ganze Zeit im Supermarkt und alle sind irgendwie super smart und super clever, auch von diesen Kindern. Also ich finde, hier berühren sich auch, wenn man sich fragt, was verbindet vielleicht DeLillo in seinem Schreiben und Komponieren von diesen Büchern mit Noah Baumbach in seinem Inszenieren oder eben auch Schreiben von seinen Filmstoffen, ist es auf jeden Fall, es wird sehr viel geredet, sehr viel aneinander vorbeigeredet. Es geht um Text die ganze Zeit und es geht auch um Figuren, die vielleicht ein bisschen, also Kinder, die vielleicht ein bisschen schlauer sind, als sie eigentlich sein dürfen und Erwachsene, die irgendwie auch so ein bisschen dümmer vielleicht sind, als sie sein dürfen. Das ist ja auch so eine Formel, die wir bei Wes Anderson öfter mal haben und ich finde, das trifft auch auf Noah Baumbach so ein bisschen zu. Und irgendwann gibt es dann so ein großes Event, also wir sehen, die sind halt die ganze Zeit da in ihrer, in ihrem Kleinstadtleben unterwegs, im Supermarkt und so weiter und so fort an der Uni. So ein bisschen satirisch auch am Anfang gehalten. Dann gibt es so einen großen Spill, so ein Zug entgleist quasi mit Toxic Waste drin. Dann gibt es so eine riesige Wolke und dann haben wir auf einmal so einen kleinen Katastrophenfilm hier drin. Und dann im dritten Teil des Films wird der Hauptfigur, das verraten wir vielleicht noch nicht ganz, etwas eröffnet, dass es dann noch einen anderen Mann im Leben seiner Frau gibt und eine Droge. Ja. Und dann beginnt da noch mal so ein bisschen die Jagd. Und auch dieses Buch ist ja in drei Teile aufgeteilt. Und ein ganz großes Thema ist der Tod, beziehungsweise die Angst vorm Tod, die plagt nämlich Jack und seine Frau. Lass uns vielleicht erstmal so grob anfangen. Ich habe dich nämlich gefragt, auch ob du die Folge mit mir machen willst, weil ich wusste, dass du den Film ganz gut findest. Für dich war das also mehr als jetzt nur ich bitte die Floskel zu verzeihen, weißes Rauschen, was wir hier gesehen haben.
Ja, also ich denke, dass die Themen, die der Film anspricht, sehr interessant sind. Der Film an sich hat drei Teile und man kann auch die drei Teile scheiße finden oder zumindest das dritte Teil schwach finden. Ich finde die ersten zwei Teile ja, ganz okay. Das erste Teil zum Beispiel hat eine relative kurze Einführung in das Leben von Jack und Vava und die Kinder und das Leben in der Uni und so und die Angst vor dem Tod, die Jack hat. Und dann gibt es diese, was in Deutschen heißt, der luftgetragene toxische Vorfall, ja. Oder der Airborne Toxic Event. Und Baumbach selbst hat gesagt, ihm ist nicht so ganz klar, wie die drei Teile zusammenhängen sollten. Also die ersten zwei Teile, das erste Teil ist, guck mal, wie wir leben in einem von Medien überfüllten Welt und wir versuchen, die Angst vor dem Tod zu bewältigen. Das zweite Teil ist, okay, hier kommt der Tod. Und hier haben wir dieses große Ereignis. Das dritte Teil, es ist irgendwas, das Baumbach nicht so ganz weiß, wie man das behandeln sollte, weil DeLillo ja das auch nicht weiß. Also man hat das Gefühl, dass DeLillo nicht ganz wusste, wie wohin es gehen sollte. Und das passiert auch mit dem Film. Mit dem Auftreten von einer gewissen deutschen Schauspieler war ich ein
wir
bisschen...
Wir wollen seinen Namen nicht mehr nennen, ja.
Ja, wir müssen das nicht, wir müssen ihn nicht mehr nennen, aber ich fand die Themen ganz interessant und ich fand die Art und Weise, wie da er das alles inszeniert hat und die bestimmte Hommage an Regisseuren, die er mag, ganz gelungen. Mhm. Und das Ende im Supermarkt mit den neuen LCD Sound Systems und war für mich das Ende des Jahres, letztes Jahr. Wie fandest du ihn?
Ich fand, vielleicht erstmal mit dem Buch anfangend, dass Irgendwie interessant, das zu lesen, weil, das fällt mir immer wieder auf, wenn man ältere Bücher liest, hat das ja immer so eine komische Zeitlosigkeit oft. Also auch wenn Dinge, zum Beispiel bei eben auch Ursula K. Le Guin, von der ich gerade viel lese, was dann in den 60ern geschrieben wurde, wenn man sich da manchmal, wenn man so googelt, was die Cover von den Büchern waren, dann merkt man immer, ach krass, so habe ich mir das ja gar nicht vorgestellt. Ich habe mir ja diese ganze Weltraumwelt viel moderner, heutiger vorgestellt, als das damals natürlich sich ausgedacht wurde. Und so hatte ich auch bei DeLillo gar nicht nur das Gefühl, ach klar, das ist jetzt so Pastiche aus den 80ern, was wir da sehen. Und was mich vor allem verwundert hat, ist, dass der Film natürlich total reingrätscht in diese 80er-Stilistik. Ich finde, man hat manchmal, wenn man das schaut, so fast das Gefühl, man hat so eine, weißt du, so eine alte 3D-Brille auf, wo so rechts grün und links rot ist eigentlich so, wirkt die Farbgebung fast auf mich. Aber was vor allem irgendwie unterschiedlich war beim Film, ist, dass ich diese Figuren bei DeLillo, die ja kauzig sind, die ja komisch sind, nicht so als völlig übertrieben wahrgenommen habe im Buch, sondern eher als so Charaktere, die irgendwie schon nachvollziehbar sind, vor allem Jack, weil das Buch ist ja aus Jacks Perspektive geschrieben und dadurch kriegen wir natürlich auch immer seine ganze Selbstreflexion mit. Ne? Also was denkt er eigentlich selber über die Fraud, die er ist? Hier im Film muss er das dann natürlich manchmal erzählen. Wir haben die Deutschstunde, wo er dann nochmal dem Deutschlehrer erzählen muss, dass er das ja eigentlich gar nicht kann und dass das ja peinlich ist, weil er ja die große Koryphäe für Hitler-Studies und so weiter ist. Also vielleicht neben dieser ganzen postmodernen Geschichte, Konsumkritik und sowas, habe ich es ein bisschen komisch gefunden, ein Buch aus der ersten Person hier aus der dritten Person verfilmt zu sehen. Natürlich ist es immer so, wenn wir das haben. Also es sind natürlich tausend Bücher, die aus der ersten Person geschrieben sind, die wir dann aus der dritten Person sehen. Aber manchmal nimmt man sich ja da zum Beispiel so eine Narration aus dem Off irgendwie zur Hilfe, die hier nicht so richtig gewählt wird dafür, sondern wir sehen einfach halt Dialoge, die sich abspielen zwischen Personen die ganze Zeit. Und dadurch hatte ich so ein bisschen halt auch das Gefühl, Jan, eben eine Verfilmung von DeLillo zu sehen. Also so ein bisschen das, was ich eigentlich von innen erfahren habe, während ich es gelesen habe, diese Überforderung mit der Welt, aber auch dieses ständige Abarbeiten am Konsum, an der Arbeit, dieses immer weiter drin. Man fällt ja in diesen Roman so rein. Das ist bei dem Film auch so ein bisschen so, aber ich finde, man bleibt irgendwie mehr außen vor. So ein bisschen ist es wie so ein buntes Theaterstück von DeLillo irgendwie aufgeführt zu sehen, was sich halt natürlich dadurch noch verstärkt, dass wir einerseits hier diese Actionsequenzen drin haben, plus halt am Ende noch diese Tanzsequenz, ne, die nicht im ursprünglichen Roman drin ist. Also, das ist, glaube ich, für mich eine Frage, wie man das umsetzt und gerade auch bei etwas, was wie bei postmoderner Literatur sehr viel zitiert, sehr viel mit Text spielt, mit Intertextualität, sehr viel auf tatsächliche politische Ereignisse heraus will und so. Vielleicht um es zusammenzufassen, ich finde, Baumach hat es ein bisschen straight runtergefilmt, alles so. Er ist natürlich, hat den Text behalten zu großen Stellen, man erkennt viel wieder. Was er ausgelassen hat, müssen wir auch gleich noch ansprechen. Aber ich bin nicht ganz in diese, ich habe nicht ganz in diese Welt eintauchen können, glaube ich, wie als ich das gelesen habe und vor allem in diese Figur. Ich hatte immer ein bisschen das Gefühl, ich bin ein bisschen außen vor. Und da wäre für mich die Frage, wie hätte man das vielleicht anders lösen können? So war es ein bisschen für mich.
Klar, ja, bei dem beim Besprechungen von dem Film habe ich auch, also nicht bei dem Film, sondern beim Roman, habe ich auch gehört, dass manche Menschen den Roman als Satire bezeichnen, bezüglich vor allem den akademischen Elementen. Aber ich weiß nicht, für mich war es auch nachvollziehbar, wie die alle sprechen und wie, also aneinander vorbeireden, im Haus, sowohl auch in der Universität. Das hat einen komischen Effekt, eigentlich. Ich weiß nicht ganz, ob Bombach will, dass ich über J.A.K. Gladney und Baba und die anderen Menschen in der Uni lache. Das Wort, das du benutzt hast, straight, kommt mir vor als richtig eigentlich. Es ist alles, ich weiß nicht, vielleicht ist irgendwas das Prophetisches von DeLillo war, dass das in den 80er schon in der Luft spüren konnte, dass das so würde. Diese Omnipräsenz von den Medien, diese Art und Weise, wie alle reden, die reden sehr schnell aneinander vorbei, im Haus vor allem. Ich glaube, es ist die erste Szene und ich war so verwirrt, als die Szene gelaufen ist. Die haben alle gleichzeitig geredet. Und ich war so, hä? Was? Okay, was?
Das ist interessant, oder? Weil die Baumbach-Sache ja eigentlich ist, und das fand ich irgendwie dann doch spannend an dem Film, irgendwas mal mit dem Gag aufzulesen. Oder man hat ja auch eine Zeit lang das Gefühl, manchmal, man schaut so einen Spielberg-Film, ne? Das ist irgendwie Vorstadt, wir haben irgendwie smarte Kinder, es gibt ein großes Event, da muss man dann von wegrennen und sowas, ne? Also, das denkt man ja auch manchmal, dass man hier so ein Blockbuster-Kino der 80er ist und dass da auch so Allusionen drauf so, drin sind. Aber was irgendwie fehlt und was so ein bisschen vielleicht das DeLillo-mäßige ist oder wie Baumbach es sieht, ist das, so die Punchline oft nicht kommt. Also es wird einfach immer weiter geredet, es gibt einfach immer den nächsten. Und ich finde, das fand ich dann auch aktuell, sowohl als ich es gelesen habe, als auch als ich es gesehen habe, dass alle so super reingenördet sind, aber in alles. Also es gibt gar keine Trennung mehr zwischen, was ist Academia, was hat jemand im Fernsehen gesehen, was hat man im Radio gehört, was hat man sich selber gedacht, was ist eine Verschwörungstheorie. Also man hat das Gefühl, jede Figur ist immer Experte für alles und hat schon Nachforschung angestellt, wie wir heute halt auch diese Fact-Checking-Kultur und zu allem muss ein Thread gemacht werden und eine Insta-Story und sowas. Das fand ich dann schon aktuell, aber ich finde nicht, dass es sonderlich viel Spaß macht, sich das anzuschauen. Ne?
Ja, ich habe auch gehört, wie Baumbach das nacherzählt hat, wie er zum Roman gekommen ist. Und er hat das alles während dem ersten Jahr der Pandemie gelesen. Ah. Und er sagte, wow, hier gibt es zahlreiche Parallelen mit dem, was wir gerade erleben in Lockdown. Und ich glaube, also seine Herangehensweise mit dem Film zeigt eine andere Perspektive als DeLillo halt. DeLillo hat eine gewisse Kritik an den Medien. Naja, man kann Baudrillard sagen, das Simulacre und Simulacrum, dass wir keinen Zugang zum Realen haben. Und bei Baumbach ist das zu einer Normalität geworden. Zum Beispiel diese Szene in dem Roman, wo die alle vor dem Fernsehen sitzen und gucken, ich glaube, es ist ein Flugabsturz. Und die Szene geht richtig lang im Roman. Nicht richtig lang, aber länger als im Film. Und das soll zeigen, dass die Kinder zum Beispiel haben Zeit und Aufmerksamkeit für Flugabstürze, für große Ereignisse. Im Film dauert die Szene, glaube ich, 10 Sekunden und dann ist er weg. Und ich glaube, bei Baumbach ist die Emphasis anders als bei DeLillo. Und ich glaube, es ging ihm viel mehr um den Tod und die Bewältigung von dem Tod. Also bei Baba gibt es dieses Medikament, Dylai heißt es. Und bei Jack gibt es Hitler Studies. Und ich habe nicht den Eindruck, dass Baumbach denkt, dass Jack ein Imposter ist. Ich glaube, er denkt eigentlich, okay, die Sorgen, die Jack hat, sind eigentlich berechtigt, sind eigentlich fair und völlig normale Sorgen, die man haben sollte in diesen Zeiten. Und dass er heimlich zum Deutschunterricht muss, ist natürlich lächerlich ein bisschen. Aber diese Perspektive, die im Buch so stark vorkommt, dass er ein Freund ist, dass er eigentlich so viele Sorge, so viele Angst, nicht nur von dem Tod, sondern entdeckt zu werden, dass er nicht diese große Ikone von der Hitler-Wissenschaft ist, habe ich nicht gesehen. Es ist nur ein wenig und nur nebensächlich, muss ich sagen, ja.
Und du denkst, dass Baumbach damit auch sagen will, es ist für ihn nicht so interessant, also dieser Aspekt, weil er verwendet ja trotzdem viel Zeit darauf, diesen akademischen Alltag zu zeigen. Das würde ich sagen, ist ja auch ein Thema von Baumbach auf jeden Fall, Intellektualität, Bürgertum, wer tut nur so, als wüsste er was, wer weiß wirklich was, ist das tatsächlich überhaupt wichtig dann tatsächlich für die Position und so. Und die gipfelt ja in dieser Szene, in der eigentlich diese Elvis-Lecture gehalten wird und Jack läuft rein und erzählt halt zu Elvis diese, wie das eigentlich bei Hitler war. Und wir merken so eine Gleichzeitigkeit von, ja, eigentlich sind die Stars vielleicht doch austauschbar. Alle hatten Mütter, alle hatten irgendwie so ihre Probleme. Elvis, ja. Hitler, wen kümmert das schon so ein bisschen? Also es ist ja schon so, dass er das zeigt und dass er diesen ersten Teil, bis dann die Katastrophe kommt, schon so auch so ein bisschen als Satire aufzieht. Ne? Aber es ist nicht so, dass man immer genau weiß, wo man lachen soll. Und deswegen ist das vielleicht nicht so ganz klar einzuordnen, wo er damit hin will.
Ja, diese Szene war für mich ein, ja, keine Ahnung, also wie sagt man das? Großes Kino. Großes Kino war für mich diese Szene, muss ich sagen. Also es war so ein Denk, also es hatte Déjà-vu-Momente, als ob ich zum Airborne Toxin Event exposed wurde. Also weil in der Kulturwissenschaft und in der Popkulturwissenschaft hört man diese Vergleiche, dieses Relativieren von gewissen Figuren damit sie in einem gewissen Sinne gleich sind. So, Elvis ist nicht gleich Hitler, das ist ganz klar, aber die haben schon bestimmte Parallele. Don DeLillo, glaube ich, hat dort eine Kritik an Jack, an die Figur von Jack, weil in Roman steht, dass er das, ja, also diese ganze Gerede sagt, gleichzeitig mit Murray. Und am Ende sagt er, sind die Studenten zu mir gekommen und ich war auch bei einer großen Menge. Da gibt es eine gewisse Ironie. Jack kann das nicht erkennen, beziehungsweise der leugnet das. Und beim Film ist es eine großartige Sequenz, wo ja, die Bahn stürzt einfach und da gibt es die Toxic Airborne Event. Und man sieht nicht ganz, ob Jack klar ist, dass das ironisch ist, dass eine große Menge vor ihm steht. Und ich finde das so sehr gut gefilmt, obwohl ich nicht ganz weiß, ob das die Absicht von DeLillo war.
Ja, diese Frage ist, ich finde, das zählt aber trotzdem so ein bisschen in auf diese Simulacrum-Sache ein, diese Idee bei Baudrillard auch so Hyperrealität, dass das Zeichen eigentlich schon dann der Inhalt ist und gar nicht mehr wichtig ist, was das eigentlich signifiziert. Also diese Sache, dass es dann irgendwie egal ist, ob das jetzt Hitler ist oder ob das Elvis ist oder was, solange diese Story gut genug ist, die erzählt wird und solange es irgendwie am interessantesten ist, hat man das Gefühl, kriegt man die Leute wieder hin. Ne? Man fragt sich ja, was soll das jetzt genau mit Hitler-Studies auch? Also warum wird jetzt der Nationalsozialismus dann in dieser Form auf diese Person zugespitzt? Das ist ja immer auch der Gag in Deutschland, der erzählt wird, so ja, und dann kam Hitler mit dem UFO und dann kam der Nationalsozialismus so ein bisschen was. Ne? Also wie genau ist dieser Forschungsbereich eigentlich aufgebaut? Das wird ja so ein bisschen auch ausgespart hier, das wissen wir ja gar nicht so ganz genau, wie das ist. Und dadurch kommt natürlich dieses Thema dann wieder vor, so worum geht es hier eigentlich? Ne, geht es tatsächlich am Ende nur um die Story? Ist es nicht mehr wichtig, was ist historisch wirklich passiert? Oder auch, was haben wir selber mit unseren eigenen Augen gesehen, wenn der Junge dann tatsächlich irgendwie das direkt glaubt, was im Radio erzählt wird. Diese Frage, ne, woher kommen die Informationen, welche Symbole stehen dafür und welche werden wichtiger? Ne? Das wird hier so ein bisschen aufgemacht und das zieht sich ja auch später noch so durch den Film. Und ich finde, wenn man das so sieht, ich weiß nicht, wie das dir ging, dann denkt man ja die ganze Zeit, ja, stimmt, so in Mitte der 80er waren manche Sachen davon bestimmt richtig radikal. Und bei anderen ist es ja so, also ich bin halt kurz danach geboren, nachdem dieses Buch erschienen ist, dass das so in unser Fleisch und Blut übergegangen ist mittlerweile, dass man gar nicht mehr ganz versteht, was eigentlich die Kritik hier genau ist. Also ich fand das jetzt ganz interessant. Ich bin ja gerade in Asien, in Thailand und in Thailand gibt es 7-Eleven, diese Supermarktkette, ne, die es auch in den USA gibt. Und es ist wirklich so, in einen 7-Eleven reinzulaufen. Du läufst rein, dann kommt dieses Geräusch. Dü-dü, das ist immer gleich, wenn man in 7-Eleven reinläuft. Und im 7-Eleven ist es irgendwie 15 Grad kälter, als es draußen ist. Und die sehen zwar alle unterschiedlich aus, aber es gibt immer die gleichen Produkte. Es gibt wenig Interaktion eigentlich, also mit dem Staff, die da sind. So, man wird dann begrüßt und man bezahlt, aber es wird, weiß ich nicht, wenig sonst gesagt oder sowas. Ne? Das ist so ein transaktionaler Raum, der irgendwie überall gleich ist. Das McDonald's-Phänomen vielleicht auch. Ne? McDonald's kennen wahrscheinlich noch mehr Leute, weil das weltweit ja tatsächlich so ist, dass man hier, wenn die davon reden, dass so dieser Supermarkt dieser letzte Raum ist, wo es so diese Ruhe gibt, wo man alle Farben sehen kann und so weiter und so fort, dann merkt man, wenn man das jetzt schaut, so stimmt. Das ist natürlich in der Zeit, wo das geschrieben wurde, ne, überhaupt nicht allgegenwärtig gewesen, sowieso, dass man alles, was man kauft, im Supermarkt kauft. Mittlerweile ist das schon so richtig ins Blut übergegangen, dass man tatsächlich hier merke ich manchmal, denkt, ah, ein 7-Eleven, das kenne ich ja schon. Wie fandest du das, also diese Kritik des Consumerism, die hier drin ist, inwieweit hat die uns noch was Neues zu erzählen oder nicht? Weil diese Idee der, sagen wir jetzt Postmoderne mal auch in der Philosophie, alles wurde schon gedacht, alles wurde schon erzählt und sowas. Das ist ja auch was, was kritisierenswert ist, weil Themen natürlich aktuell bleiben und auch neue Geschichten noch erzählt werden müssen und können. Fandst du auch, vielleicht fangen wir auch an mit dem Song von LCD Sound System und der großen Tanzeinlage im Supermarkt. Was hat dir das hier noch gegeben in diesem Film?
Die Konsumkritik finde ich gar nicht so neu. Als das Buch geschrieben wurde, konnte es vielleicht ein bisschen neu sein, aber jetzt schon nicht so. Ich denke immer noch, dass Noah Baumbach den Tod als den Hauptpunkt des Films oder des Romans angenommen hat. Deswegen ist der Konsum und die Kritik an der Konsum ist nicht nebensächlich, aber es ist sowas wie, wir haben Angst vor dem Tod. Der Tod kommt und was bleibt danach? Konsum. Omnipräsent und allgegenwärtig. Konsum ist irgendwas, das uns eine gewisse Ruhe geben kann. Das hat gewisse Parallele mit, es war George W. Bush, der gesagt hat, nach dem 11. September, shop weiter, keep shopping. Und ich glaube, dass der Lilo irgendwas prophetisch daran hatte, dass er während den 80er das geschrieben hat. Aber die Konsumkritik ist nur eine Art Bewältigung. Bewältigung vor dem Tod. Und dass die Kinder so einen direkten Zugang zum Realen haben. Also die Kinder sind die Erste, die wissen, dass irgendwas mit Baba nicht stimmt. Dass sie Dyla nimmt. Und Baba nimmt Dyla, um den Tod zu bewältigen. Jack hat die Hitler-Stalin und so weiter. Die Kinder sind eigentlich die Menschen, die einen anderen Zugang zu dieser Welt haben. Ich muss sagen, dass dieser Aspekt der Tod hat mehr zu tun, für mich zumindest, mit der Pandemie, mit Corona. Es gibt diesen einen Moment, wo das Radio sagt, alle müssen raus. Bitte einfach alle raus aus dem Haus und auf die Straße. Und dann, wenn sie doch auf der Straße sind, sagt das Radio, nein, eigentlich komm zurück nach Hause. Komm zurück nach Hause, alle müssen rein bleiben, sonst passieren schlechte Sachen. Und das ist genau die Art von Misinformation, dass der Lilo in bestimmten Momenten im Roman, aber ich glaube im Film, werden sie von Baumbachs Drehbuch hervorhebt, diese gewisse Hypocrisie, Heuchelei heißt das, dass man nicht ganz weiß, wo man steht. The family is the cradle of misinformation, ja. Gut, richtig. Aber die Gesellschaft an sich verbreitet auch Fake News, verbreitet auch Misinformation. Wir wissen nicht ganz, weil wir so vermittelt durch diese Medien. Da kommt die Medienkritik vor. Wir sind alle mediated, vermittelt durch diese Medien. Wir können nicht ganz wissen, was eigentlich stattfindet, weil die Information ist so durcheinander geht, dass wir das nicht können. Und diese Vermittlung erreicht ihr Ende mit dem Toxic Airborne Event, die sowas wie eine Rache des Realen darstellt. Und das fand ich eigentlich zumindest es findet Anklang mit dem Diskurs um Corona herum. Es gibt ein tolles Buch von Benjamin Button namens The Revenge of the Real, wo er einfach sagt, okay, wir haben für 20, 30 Jahre Diskurse um Postmodernismus studiert. Und wozu hat das eigentlich geführt? Jetzt verstehen wir Diskurse, verstehen wir Marketing, jetzt verstehen wir Fake News. Aber gibt es da einen Unterschied zwischen dem Leben, das wir jetzt haben, und das Leben, das wir vorher hatten, während den 80er oder 90er? Haben wir das eigentlich richtig verstanden? Und der will sich mit der Wissenschaft auseinandersetzen, damit man eigentlich reale, wirkliche Lessons haben kann. Das ist irgendwas ein bisschen wie die Position, dass die Heinrich hat, ich glaube, das älteste Kind. Er weiß schon, was abgeht, was die Wissenschaft sagt, aus was der Airborne Toxic Event besteht. Und er kriegt eigentlich reale Aufmerksamkeit. Diese Sachen sind Wissenschaft, sind Fakten, und das ist schon anders als was Jack macht. Jack macht ja Interpretationssachen, oder? Der macht ja Hitler-Wissenschaft, der interpretiert das Leben von Hitler, aber das Kind macht das nicht. Der will sich mit der Wissenschaft auseinandersetzen, um irgendwas Reales von der Welt zu wissen.
Das ist, glaube ich, ganz gut beobachtet, finde ich, weil das auch ein Thema ist, das mich gerade so interessiert. Ich hatte es, glaube ich, auch in der The Menu-Folge schon mal angesprochen. Bruno Latour, der ja letztes Jahr verstorben ist, hat ja dieses Buch We've Never Been Modern. Und da geht es auch ganz viel, also gibt es, glaube ich, auch die Zeile The Repressed Returns. Und das ist, glaube ich, schon ein Gefühl, was viele von uns kennen mit Corona, Klimakrise, Ukraine-Krieg und so weiter, dass nicht alles, was quasi wissenschaftlich gemacht wird und wissenschaftlich stattfindet, immer die gleiche Wertigkeit für die gleichen Diskurse hat, ne? Und das ist, glaube ich, eine Frage, mit der sich halt auch die Postmoderne dann beschäftigen muss irgendwann. Ist tatsächlich alles Diskurs und alles menschengemacht und alles konstruktivistisch? Oder sind manche Sachen halt natürlich tatsächlich da und da muss auch drauf reagiert werden? Und wo genau ist die Trennlinie? Das war ja ein Diskurs, den wir zu Corona auch ganz stark hatten oder den wir auch zu Klima immer wieder haben, dass Leute sagen, hört auf die Wissenschaft, hört auf die Wissenschaft, hört auf die Wissenschaft. Aber die Wissenschaft ist halt ein anderes System als das System, das soziale System, in dem wir leben und natürlich beeinflusst das soziale System auch wieder die Wissenschaft, aber es ist schon so, dass irgendwo halt CO2 existiert. Also es ist nicht so, dass quasi auch komplett die Existenz von Treibhausgasen nur sozial erfunden ist und sowas. Und das ist einfach im Diskurs, und das fand ich auch bei der Lektüre von dem Buch irgendwie so ganz interessant, manchmal so ein bisschen unscharf und unklar, wo dann Sprecher und Sprecherinnen nicht ganz klar wissen, was halten sie jetzt wirklich für real und hat tatsächlich Konsequenzen und was ist tatsächlich nur ein Diskurs und wie beeinflusst was was. Und das ist, stimmt, in diesem DeLille-Buch natürlich schon früh drin, dass dann hier die Katastrophe tatsächlich kommt, ne, the repressed returns, Menschen gemacht ja auch, ne, wie die Klimakrise ja auch, also bei der Klimakrise haben wir es ja auch, dass in Anführungsstrichen die Natur, auch wenn es die nicht so richtig gibt, als Sache an sich jetzt angreift und sich rächt dafür, was die Menschen gemacht haben und das dann eine neue Fragestellung bringt, wie geht jetzt die Gesellschaft damit um, was macht die Wissenschaft und so weiter und so fort. Und dieser Todesaspekt, den du jetzt auch oft angesprochen hast, also ich fand das gar nicht so quasi gemeint unbedingt, dass nach dem Tod gibt es noch den Konsum, sondern dass der Konsum natürlich das ist und vielleicht auch die Transaktion, die stattfindet, die einem immer wieder bestätigt, dass man selber existiert. Ne? So wie bei Jack sind es dann vielleicht nicht unbedingt die Hitler-Studies, aber der Ruhm, den er durch die Hitler-Studies bekommt, der zeigt ihm natürlich immer wieder, du bist tatsächlich da, du lebst noch, du bist hier. Ja. Und genauso ist es halt beim Konsum immer wieder so, dass man immer wieder man bekommt ein neues Ding und dadurch, dass man ein Ding bekommt, ist man natürlich auch wieder Teil der Welt und dadurch ist man nicht im Sterben begriffen, vielleicht noch nicht. Und da muss ich sagen, dass ich mit diesem Thema komischerweise nicht so ganz doll connecten konnte, obwohl es mich total betrifft. Also ich habe auch krasse Angst vorm Tod und die kommt auch in Wellen immer mal wieder zurück. Und ich fand es ganz gut entworfen, vor allem im Buch, diese Idee, dass halt in der so totalen Realität, halt in diesem Alltäglichen so, wenn man sich in dem verliert, dann ist man halt noch nicht im Sterben begriffen, so dass das tatsächlich so ist. Aber im Film fand ich diese Todesangst, hat es mich nicht so doll gekriegt wie im Buch, muss ich sagen. Auch wenn das hier, stimmt, wahrscheinlich das größere Thema ist, was Baumbach aus dem Buch rausholt. Und vielleicht, und da können wir vielleicht dann mal hin, am Ende, also wir haben ja den berühmten deutschen Schauspieler, der hier vorkommt, am Ende ist es ja dann so, also wir sehen erst diesen akademischen Alltag, dann sehen wir die große Katastrophe. Wir haben einen Kommentar auf Akademia, wir haben einen Kommentar auf die Patchwork-Familie, auf das Leben in der Stadt im Überkonsum. Dann werden sie rausgerissen, dann merkt man auf einmal, Mist, hier steht wirklich was auf dem Spiel, jetzt müssen wir uns neu verhalten. Und dann gibt es ja im Film, wie auch im Buch, diese Szene. Dann sind die wieder im Supermarkt und merken, ach so, der Supermarkt ist ja sogar noch besser geworden eigentlich. Also eigentlich ist der Supermarkt ja immer noch super. Das hat sich ja hier gar nicht so doll verändert, was übrigens bei uns zu Corona nicht so war, oder? Ich habe das Gefühl, irgendwann hatten wir dann die ganzen Werbungen so von Edeka und alle haben so, wir halten zusammen und also es wurde dann, der Supermarkt hat sich's auch anmerken lassen auf jeden Fall. Aber dann haben wir den dritten Teil. Und der dritte Teil geht ja dann eher in die Richtung dieser Todesangst und dann beginnt so ein kleiner, sowohl im Buch als auch im Film, so ein kleiner Rache-Story-Strang, wo ich fast manchmal dachte, ich gucke einen Cronenberg-Film irgendwie so, also wo wir da so ins Lair des Bösen kommen oder auch vorher an dieser Tankstelle natürlich sind und dann bei diesen Nonnen in diesem Krankenhaus und so, die schon gar nicht mehr glauben, diesen deutschen Nonnen da am Ende, also dann das ist dann vielleicht auch, je nachdem, wie man postmoderne Literatur für sich interpretiert, eine der postmodernen starken Stellen, dass sich einfach nochmal so diese komplette Richtung, die komplette Erzählweise des Buches ändert, nochmal so ein Plot anfängt in einem Buch, das über weite Strecken gar nicht so plotgetrieben ist. Du hattest auch so ein bisschen Schwierigkeit mit diesem dritten Teil, oder? Oder hat dir gefallen? Ich würde vielleicht als eine Interpretation anbieten, der zeigt so ein bisschen, dass die Erwachsenen nicht imstande sind, diese Krise zu lösen. Also, dass das Echte jetzt hier wieder zurückkommt und tatsächlich vielleicht ein Neuverständnis der Welt nötig macht. Die Erwachsenen gehen irgendwie so in ihre privaten Geschichten wieder rein, hatte man, finde ich, das Gefühl bei diesem Ende des Films, weil was sich ja auch unterschieden hat vom Buch ist, dass Greta Gerwigs Figur hier dann doch noch reinkommt, ne, die im Buch fehlt an dieser Stelle. Und er fragt dann, wie hast du mich gefunden? Und sie sagt doch irgendwas, was sagt sie nochmal genau? Men always seek revenge oder irgendwie sowas. Oder Männer rächen sich immer oder so. Und das fand ich ganz witzig, weil ich so dachte, genau, das ist so was Privatistisches. Da ist dann die Figur nicht mehr so richtig an den großen Fragen dran eigentlich.
Ja, ich fand den dritten Teil nicht so gelungen. Beim Buch, sowohl auch beim Film, ein bisschen unnötig. Es hat diese, auf Englisch wäre das Air of Resignation. Das ist irgendwas, das auch beim postmodernen Literatur vorkommt. Man macht diese Tür, man schreibt diese Tür, man macht viele Witze und so. Und ja, nichts ist bedeutungsvoll, alles ist Narrative und Erzählungen, bla bla bla. Und dann am Ende ist man schon ein bisschen erschöpft. Es ist ein bisschen so, okay, ja, ich weiß nicht mehr, wie das alles zu einem Ende kommt. Und für mich hat das dritte Teil, es hat mich daran erinnert, wie manche Menschen nach der Corona-Pandemie ein bisschen einfach weitermachen möchten. Einfach, ja, lass uns Party, lass uns im Bergheim und so weiter und so fort. Wir können endlich tanzen, wir können jetzt umarmen und so weiter. Es ist, als ob das Erkenntnis von dem Vorfall oder das, was wir gelernt haben von diesen Schwierigkeiten, eigentlich nicht existiert oder nicht bedeutungsvoll wäre. Also die Art und Weise, wie das gefilmt wurde, hat mich richtig, also richtig viel an De Palma erinnert. De Palma, also vor allem, wenn du da die De Palma-Doku, die Noah Baumbach auch gedreht hat, guckst, also auf Google, da steht der Poster von dem Film. Und da gebe ich den vielen Kritikerinnen von dem Film recht, die sagen, dass der Film ein Sprung nach vorne ist. Also formal betrachtet ist der Film ganz toll. Es hat gewisse Sequenzen, die ja von Spielberg kommen oder die gewisse Tribute an Godard und andere Filmemacherinnen und auch an Fotografen haben. Aber im dritten Teil habe ich das starke Gefühl, dass das eine Hommage ist. Und dass er nicht ganz so richtig weiß, wo er hin will. Am Ende des Romans ist Jack tatsächlich allein. Er beobachtet einen Fast-Unfall von seinem Kind und dann geht zum Supermarkt. Aber der Film hat das ein bisschen geändert und ich weiß nicht so ganz, ob ich diese Botschaft gut finde, dass wir glauben an nichts, also die Nonnen glauben an nichts. Wir machen es nur vor, als würden wir glauben, damit er nicht glauben solltet. Und also Jack und Barbara sind zusammen und denken sich, okay, jetzt müssen wir Glauben schaffen. Jetzt müssen wir Bedeutung schaffen, zusammen, als wir in den Supermarkt gehen. Ich weiß nicht, ob finde das recht klassisch. Also das ist ein Happy End sozusagen.
Und dann halt mit dieser Ironie des Tanzes im Supermarkt. Hatten wir das nicht auch bei Pachinko, dieser Serie, eigentlich diese große? Ich glaube, das war Tanz in der Spielothek dann, aber ja, so ein bisschen daran. Also ich finde, erstmal so auf ästhetischer, vielleicht filmischer Sicht, ist dieser Tanz im Supermarkt so eine Szene, die einen irgendwie gar nicht umhaut, finde ich. Also man sieht die so und denkt sich, irgendwie ist es so erwartbar, wenn es dann kommt. Und man natürlich hat dieses Klischee von dem Film, der in der großen Tanzsequenz irgendwie endet. Ich finde hier diese Hinbewegung noch mal so in den Konsum, in diese Welt, nicht so gut wie das Ende im Buch, was aber auch klassisch ist, würde ich sagen. Nämlich, dass das Kind halt dann in diesem Dreirad oder was das ist, über die Straße fährt und halt nicht stirbt. Ne? Also einfach quasi so drauf losfährt und überlebt. Und das ist ja so ein bisschen das, was wir auch schon angesprochen hatten, diese Idee, dass die Kinder vielleicht schon mehr von der Welt sind und eventuell nicht so getrieben sind von ihren Todesängsten tatsächlich und deswegen sich im Konsum und in Akademia so komplett verzetteln einfach, sondern eventuell mit denen dann nochmal eine neue Welt irgendwie möglich ist. Es ist nur ein bisschen klischeebeladen, aber ich finde das eigentlich gerade nach diesem seltsamen Racheplot im Buch ganz gut eigentlich so als Ende. Und das hier, interessant, dass er was Neues versucht hat, aber nicht so mega gelungen. Wir sollten, glaube ich, langsam mal so ein bisschen zum Ende kommen. Was mich aber noch interessieren würde, ist, wir haben ja schon hier über Simulacrum und so Baudrillard und so angesprochen. Und es gibt halt im Buch eine Szene, die so als, glaube ich, auch so eine der meistbesprochenen Szenen der postmodernen Literatur zählt, nämlich, dass die, ich glaube, er und Murray sind im Buch zur Most Photographed Barn fahren, also dem Stall, der auf der Welt am meisten fotografiert wurde. Und sie fahren dann halt dahin und dann gibt es halt schon die ganze Zeit so, während sie dahin fahren, so Schilder davon, gleich kommt dieser Stall und gleich kommt dieser Stall. Und dann schreiben sie im Buch schon, dass man diesen Stall eigentlich gar nicht mehr erkennen kann, weil man schon die Schilder gesehen hat, ne? Also die tatsächliche Sache, die da ist, ist eigentlich egal, weil der Wert der Sache besteht ja auch nur darin, dass es reproduziert wurde, aber gar nicht, wie die Sache eigentlich ist, sondern diese Reproduktion der Sache, die sind ja wichtig, beziehungsweise die Masse der Reproduktion der Sache. Und nun hat Noah Baumbach entschieden, diese Szene im Buch, die total ikonisch ist, nicht zu reproduzieren für seinen Film. Und die ist ja auch im Buch irgendwie schon lustig, wenn man halt so weiß, was die wahrscheinlich versinnbildlichen soll, weil man schon so das Gefühl hat, dass im Buch es eigentlich unnötig ist, dass diese Szene drin ist, weil es geht ja um diese Simulakrin-Sache und so. Also quasi, es wäre so, wie wenn im Buch jemand auch nochmal Baudrillard lesen würde und sagen würde, ah ja, es gibt ja die Theorie vom Simulakrum oder sowas, damit wir das so verstehen. Aber eigentlich soll das Buch uns das ja verdeutlichen. Also so ein bisschen wirkt das wie so eine Pars pro Toto-Szene auch für diese Theorie und diese ganze Idee der Hyperrealität und sowas, die wir heute haben. Denkst du, Baumbach hat es nicht reingenommen, auch als Gag quasi auf Hyperrealität, weil die Szene natürlich trotzdem da ist, auch wenn er sie nicht mal abfilmt. Das ist um die Ecke gedacht, aber
Ja.
so erkläre ich mir das, dass das hier nicht drin ist. Dass er quasi denkt, ja klar, die Szene, also die ist sogar da, wenn ich die gar nicht im Film habe.
Ja, also ich denke, praktisch gesehen ist es auch unverfilmbar, weil die Szene so didaktisch ist. Da erklärt Murray hauptsächlich Baudrillard ein bisschen. Und es ist so lang und es geht so lang. Es ist ein bisschen wie die Sequenz am Ende mit den Nonnen, wenn die sprechen und die sagen, ja, glaube ich nicht eigentlich. Ich glaube nicht an Gott, ich glaube nicht an alles, bla bla, weil bla 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 und die Welt funktioniert so und so und so. Das ist sehr didaktisch und das würde eigentlich nicht passen im Film, weil Noah Baumbach hat sich entschieden, eigentlich ist dieser Dialog nicht mal Haupt. Also es braucht meinen Fokus nicht. Der Dialog soll eigentlich als White Noise gelten, als ein Geräusch, der dahinter steckt. Es heißt auf Englisch Ambient Dread. Ein toller Ausdruck für das, was man fühlt, das nicht ganz wahrnehmbar ist. Aber man fühlt es trotzdem. Und das ist, was ist mit dem Dialog passiert, Reich. Diese Szene im Supermarkt, die du vorher angesprochen hast, ich fand sie richtig interessant, dass der Supermarkt als das Ding, das eigentlich am realsten ist, also das realste Ding überhaupt, ist der Supermarkt. Und da kommt ja diese, also vielleicht kann ich das lesen, würde das dich stören? Es ist nur ein paar Zeilen von Murray. Also Murray sagt, also eigentlich was passiert in diesen Szenen, und das ist ein bisschen Trivia, aber das weiß ich, weil ich den Roman und den Film verglichen habe. Die Szenen bei Supermarkt und die Dialoge, die dort vorkommen, sind eigentlich vermischt. Die Dialoge in Supermarkt nach dem Toxic Arbor Event sind eigentlich Dialoge, die vorher stattfinden im Buch. Und weil Murray alles erklärt, im Supermarkt. Und es war mir so, hä, wieso fühlt sich das ein bisschen falsch an? Und ist das, weil diese Szenen im Buch so stark meine Wahrnehmung von dem Buch geprägt haben. Ich fand sie so interessant, dass dieser Supermarkt eigentlich so der Ort, wo die Familie die Ruhe kriegt, die sie nicht eigentlich haben. Und das erklärt hier Murray, das lese ich auf Englisch, hoffentlich ist nicht so schlimm. Tibetans believe there is a transitional state between death and rebirth. Death is a waiting period, basically. Soon, a fresh womb will receive the soul. In the meantime, the soul restores to itself some of the divinity lost at birth. He studied her profile as if to detect a reaction. That's what I think of whenever I come in here. This place recharges us, spiritually. It prepares us. It's a gateway or pathway. Look how bright. It's full of psychic data. Ich finde es so interessant, dass das hier als der spirituellste Ort überhaupt vorkommt. Und keine Ahnung, diesen Song bei dem LCD Sound System fand ich auch toll. Norberbach hat gesagt, hey James, kannst du einen tollen, 80er-mäßigen Hit für das Ende des Films machen? Und er hat gesagt, ja, na klar. Und nach einem Jahr hat er den Song geschickt. Ich finde die Choreografie ganz toll. Es erinnert mich an zwei Sachen. Und ja, damit können wir zu Ende gehen. Vielleicht Tuba Bien, der Film von Jean-Luc Godard. Der hat auch tolle Sequenzen, eine tolle Sequenz im Supermarkt. Und an die Bilder von Andreas Gursky. Der hat Supermärkte, also Dollar Bill Stores heißen sie, fotografiert. Und die sind unglaublich schön. Also die sind sehr farbvoll. Und ich keine Ahnung, wie er das gemacht hat. Wahrscheinlich Props an die Cinematographer oder Direktor Foto. Ich finde sie die Choreografie unglaublich schön, der Supermarkt als einen spirituellen Ort, als ein spiritueller Ort so interessant.
Gut, das soll es, glaube ich, gewesen sein zu diesem Film von uns. Ich würde vielleicht noch als Letztes sagen, ich finde, man muss ihn nicht gesehen haben. Es lohnt sich aber, das Buch zu lesen von Don DeLillo. Der Film ist so ein bisschen, finde ich, aufgekratzter, als sich das Buch anfühlt zu lesen. Aber das ist vielleicht auch eine Binse. Da habe ich auch oft das Gefühl, so ein Buch legt man mal weg, man nimmt es mal wieder in die Hand, man ist wieder in dieser Welt. Es macht irgendwie Spaß, diesen seltsamen Dialogen zu folgen und diesem Innenleben der Figuren. Hier hatte ich oft das Gefühl, ich sehe es so ein bisschen von außen, finde es aber natürlich thematisch interessant und bin auch froh, dass wir darüber gesprochen haben jetzt ein bisschen, weil mir das auch noch mal ein bisschen mehr eröffnet hat. Was würdest du sagen? Muss man jetzt oder zumindest alle, die Netflix haben, sich jetzt vor den Fernseher, den Laptop, das Handy knallen und sich diesen Film geben?
Ich finde, nein. Also eigentlich finde ich den Film ganz gut, also als Cinephile-Produkt, als irgendwas, das aus Leidenschaft geboren ist. Aber wenn man sich nicht so richtig für diese Themen interessiert, konnte man eigentlich den Roman zuerst lesen. Und dann kann man schon mit viel Filmwissen gucken, wie das Bombach umgesetzt hat. Da gibt es tolle, glaube ich, tolle Lessons für die Adaptierung von schwierigen Büchern zu haben. Ich finde auch, dass DeLillo, also es gibt einen tollen Artikel von Leonardo Goy auf Mubi. Also der hat alles von DeLillo gelesen und er hat richtig erkannt, glaube ich, wie sehr sich DeLillo für Filme interessiert. Der hat eigentlich ein Interesse für Godard, für Eisenstein und so weiter. Und
hat er ja selber gesagt, ja.
Ja, genau. Und deswegen also würde ich sagen, dass eigentlich der richtige Regisseur für eine Adaptierung von White Noise wäre Godard gewesen. Aber da er nicht mehr hier ist, dann Bombach, wieso nicht? Ich finde eine gute Adaptierung von dem Buch, aber trotzdem ist der Film ganz schon komisch. Wenn ich eine Empfehlung geben würde, dann musste es ein bisschen universeller sein, obwohl die Themen sehr, sehr interessant sind.
100 Millionen hat das ja hier gekostet. Ist schon echt total crazy, dass das irgendwie Baumbach gemacht hat, weil auch während man das sieht, das ist überhaupt kein Feelgood-Film oder so. Und ich wundere mich auch, was Netflix sich gedacht hat. Also, ja.
In manchen Teilen ist das richtig depressiv und ja, ich weiß nicht. Aber ja.
Kurios, dass dieser Film entstanden ist. Aber Giancarlo, trotzdem vielen Dank, dass du ihn dir, wir beide, glaube ich, ein paar der wenigen Leute, die ihn gesehen haben, dass du das gemacht hast und jetzt mit mir drüber gesprochen hast.
Ja, danke für die Einladung. Es war toll, den Film zu besprechen. Und ja, ich habe ganz viele Film-Trivia-Facts, aber dafür musst ihr in den Discord auftreten. Und das ist ein Steady.
Genau.
Da poste ich alles, was ich weiß über den Film. So,
Da gibt es dann alles, ja. Leere Versprechungen, die wir nicht halten können. Dafür sind wir bei Katz bekannt. Genau, stdhq.com/katz ist die Adresse. Könnt ihr machen, aber natürlich vielleicht erstmal Giancarlo folgen auf Social Media und auf Letterboxd verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. Das war's von uns. Wir hören uns wieder, falls ihr uns finanziell unterstützt, am Sonntag. Da sprechen wir im Dezember-Special quasi noch, was dann rauskommt, über Monty Python. Und nächste Woche dann hier über The Banshees of Inisherin. Genau, das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Katz ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ich mache den Podcast zusammen mit Lukas Bawenschik, Barbara Wolfram, Lena Kosek, Jan-Erik Thomberg, Christoph Dobitsch, Yannick Nolting und Clara Atlanta Krön. Und wir alle freuen uns, wenn ihr uns finanziell unterstützt auf steadyhq.com/katz. Dann bekommt ihr jeden Monat ein großes mehrstündiges Special von uns und kommt auf unseren Discord-Server, wo wir täglich über Filme und Popkultur diskutieren. Ab 3 Euro im Monat seid ihr dabei. steadyhq.com/katz ist die Adresse. Danke für den Support. Bis nächste Woche.